Hallo, liebe Selina, da sind wir wieder.
Hallo, liebe Kitty, da sind wir heute wieder. Schön, schön, dass du mich eingeladen hast in meinen eigenen
Das
Podcast.
mache ich immer gerne. Das ist mir das Liebste, wenn ich dich in deinen eigenen Podcast einlade. Du warst ja vor 2 Wochen, glaube ich, war das, ich weiß nicht, vor 2 Wochen warst du in
Vor 2 Wochen war ich
Österreich.
erst bei euch.
Wahnsinn, ja,
Das
das ist
fühlt sich
echt.
an wie ein anderes Leben, ne?
Das fühlt
Schon.
sich an wie ein anderes Leben, ja. Und es ist total aber schön, dass wir uns wieder so online hier sehen. Wieder mal von Norwegen nach Wien. Finde ich richtig cool, dass wir so regelmäßig miteinander plaudern können. Und heute wir haben ja angefangen, schon in Österreich ein bisschen so darüber zu reden. Und dann haben wir gleich gedacht, nee, das reden wir mal auch mit Publikum weiter. Weil
Das nehmen wir mal auf. Wir nehmen das mal auf.
das heben wir auf und
Genau.
nehmen wir auf, weil wir haben ein bisschen darüber geredet, wie eigentlich so dein pferdischer Weg war, also dein Weg als Pferdemädchen, wie du jetzt, es ist ja Wahnsinn, jetzt bist du ja mit Equidemia ja total ja am Durchstarten, eine Rundum-Expertin schon mittlerweile fast geworden, also nicht nur akademische Trainerin, sondern ja auch ganz stark im Five Domain Model in der Wissenschaft verankert, ja. Also, weiß ich nicht, wie hat das angefangen? Wann hat deine Liebe zum Pferd angefangen? Auch als Mädchen?
Ja, als ganz
Schon.
kleines Mädchen. Ich wollte immer reiten. Und
Wirklich.
ja, ich wollte immer reiten. Ich weiß gar nicht, ich kann das überhaupt gar nicht erklären, wo der Kontakt herkam, denn keiner in meiner Familie ist geritten, keiner hatte Pferde, keiner.
Okay.
Meine Mutter sagt immer, das kommt von ihrem Großvater quasi, der hatte so richtig, ne, wie das so in Preußen war, ein Landgut mit Trakehnern drauf, die dann eben alle auf der Flucht ist nicht viel davon übrig geblieben.
Okay.
Und mein Großvater, der ja nun italienischstämmig ist und nach Deutschland als Gastarbeiter gekommen ist, kommt ja nun auch vom Bauernhof. Also wenn überhaupt, dann hat der irgendwas mit Tieren zu tun gehabt. Aber ich
Aha.
wollte immer Pferde. Solange ich denken kann, wollte ich immer Pferde. Haben mich fasziniert. Ich wollte mit Pferden zusammen sein. Ich wollte auch am Wochenende sind meine Eltern damals oft in Haltern, am Halternlabesum am See. Da gab es so ein Pferdeverleih. So wie man es überhaupt nicht machen sollte.
Ah, ich verstehe, dann so Pony reiten.
Genau, da konnte man sich so ein Pony für eine Stunde reiten und dann mit dem Kind irgendwie ums
Ah,
Feld
toll.
laufen.
Ja, genau so. Aber so
So
habe ich auch
richtig
angefangen.
pferdefreundlich und so.
Ja.
Genau, richtig gut. Aber mein ganzes Leben hing an diesem Samstag, wo wir da hingefahren sind. Und
Für dich war es das Größte, gell?
für mich war es das Allergrößte. Und ich hatte ja auch als Kind alles, was nicht schnell genug wegkam. Also ich hatte Goldfische mit einer relativ kurzen Lebensdauer immer.
Oh.
Ja,
Oh
ich
Gott, aber nicht im
hatte
Glas schwimmend, oder? Schon im
natürlich,
Aquarium
wie
oder
sonst,
im
ein
Glas.
Aquarium, Aquarium war es,
Okay.
es
Immerhin,
war
also
ein
nicht
Aquarium.
nur diese Kugel, diese leere, sondern. Oh,
Nein, nein,
okay.
nein, nein. Und dann gab's Wellensittiche, natürlich auch. Auch die hatten eine mittlere Lebensspanne. Die sind dann immer, weil ich damals schon gedacht habe, guck mal, musst du dir mal überlegen, ich habe damals schon
Ui, ich
gedacht,
hänge wieder.
die können doch nicht in diesem kleinen Käfig sitzen. Die brauchen doch Bewegung. Und dann haben wir immer die Tür aufgemacht, aber dann ist der
Ist
halt
er nicht zurückgekommen?
manchmal ein bisschen weit geflogen. Also wir hatten einen Wellensittich, der so einen kleinen blauen, der ist tatsächlich auch immer ganz gerne auf der Schulter mit spazieren gegangen.
Wirklich?
Ja, das fand er super. Aber
Wie süß.
die anderen haben da nicht so gut durchgehalten. Also, ja. Und ich
Oh
hatte eine
je.
Schildkröte, so eine richtige
Okay.
Landschildkröte, die hat mein Großvater damals hatte irgendjemand ausgesetzt wahrscheinlich, auf der Baustelle gefunden, mit nach Hause gebracht. Dann hatte das
Okay.
Kind auch noch eine Schildkröte, die bei uns irgendwie wild durch die Wohnung gekrabbelt ist. Also es war schon irgendwie wild und dann war ich so alt wie meine Tochter jetzt, 4 Jahre alt, als ich den ersten Hund bekommen habe.
Wirklich? Wow. Okay, aber da warst du ja noch relativ jung, wie du den Hund dann bekommen hast. Was war das für ein Hund oder wie war das da so?
So ein kleiner Westhailand Terrier.
Oh.
Und der hieß auch noch Cäsar.
Nein, wie in der Werbung.
Richtig, genau.
Geil. Geil.
Richtig, ganz genau. Ja.
Das heißt, du warst eigentlich schon immer sehr, sehr tieraffin. Also vom
Total.
Goldfisch Landschildkröte.
Total, ja. Ich wollte immer irgendwie Tiere haben und am liebsten halt ein Pferd. Aber weil das mit dem Pferd nicht so geklappt hat, meine Eltern hatten auch einfach das Geld nicht und dann, ne, bin ich Scheidungskind und so. Also dann schon mal überhaupt nicht mit alleinerziehender Mutter. Das war überhaupt, stand einfach gar nicht zur Debatte und da war Pferde und schon Reitstunden war schon erstmal schwierig.
Das heißt, am Anfang des Samstag Ponyreiten, der erste
Genau, was ist
Kontakt.
samstags Ponyreiten? Und dann war ich irgendwann alt genug, dass ich in der Reitschule angefangen habe. Und dann habe ich halt die eine Reitstunde in der Woche bezahlt bekommen. Und dann war ich irgendwann alt genug, so mit 12, 13, dass ich anfangen konnte, in der Reitschule mitzuarbeiten und auch ein Pflegepony hatte und dann Boxen gemistet habe, wie man das als Pferdemädchen so macht und mir damit dann den Reitunterricht und so verdient habe, ne? Und dann als Helfer für die kleineren Kinder an der später dann, wenn man ein bisschen älter geworden ist, in den Feriencamps gearbeitet hat oder eben Longenunterricht gemacht hat und dafür dann noch mal extra reiten durfte.
Es ist so lustig, weil bei mir ist es fast genauso. Also es ist eigentlich ja, es ist so der Weg ins Reiterleben rein. Also ich weiß, ich war dann Turniersprecherin. Also ich habe dann bei so, ich habe dann bei diesen ganz klassischen englisch reitenden Dressurturnieren, habe ich immer die Aufgabe vorgelesen mit A einreiten im Arbeitstrapp und so, ja.
Echt?
Also
Das ist ja
ja.
spannend. Ja,
X, Halt
cool.
und Gruß. Es war wirklich eigentlich sehr, also jetzt heutzutage würde ich es natürlich nicht mehr machen, aber damals war das sehr kurzweilig, ja, muss man sagen. Das heißt, du warst dann eigentlich auch am Anfang in so einer, ich nenne es jetzt einfach einmal traditionellen, klassischen Reitschule.
Natürlich, absolut.
Kein eigenes Pferd, dann wahrscheinlich so
Nein.
diese ersten Pflegepferde, die man.
Genau, irgendwann hatte ich dann Schulpferd zur Pflege. Ne?
Ah
Also,
ja.
genau, die mussten ja, da gab es dann damals auch noch den Tag mit der
Schön.
Boxenruhe und die sind noch nicht, also so mit Paddock und Weide und so, das war noch nicht so.
Nein, das gab's noch nicht.
Nee, nee, und dann sind wir da natürlich als Schulmädchen dann immer hin und hatten ein Pflegepferd und sind dann mit denen spazieren gegangen und da haben die Boxen eben gemistet und also Praktikum für Anfänger.
Ja,
Ne?
absolut, ja.
Sattelpflege und dann auch
Oh ja.
für die Reitkinder gesattelt und
Ja, ja,
ja,
ja.
alles, was eben dazugehört.
Oh Gott, ich war so stolz, wie ich meinen ersten Sattel dort putzen durfte. Das weiß ich noch. Das war so,
Ich
boah,
fand es
dieser
auch schön.
Sattel.
Ich
Ich
fand es auch
auch.
schön, dieser Geruch von
Ja.
Sattelputzen und in der Sattelkammer sitzen, dann auch im Winter mit heißem Kakao oder so in der
Schön, gell?
Thermoskanne und dann mit mehreren Leuten haben wir dann da gesessen und Sattel. Ich fand es schön. Ich habe das gerne gemacht. Ich mache das
Ja,
heute
ich
noch
hab's.
gerne.
Das stimmt. Ja, das habe ich auch. Ich habe auch sehr schöne Erinnerungen dran.
Ja, und ich habe viel, also, ne, ich habe viel dabei gelernt. Und für mich war das ja auch so, dass ich, das war nicht bei mir um die Ecke. Ich musste mir schon Mühe geben, um auch dahin zu kommen. Die Busverbindung war irgendwie ziemlich mies. Das heißt, die 5, 6 Kilometer, von zu Hause bis zum Stall bin ich dann entweder mit dem Rad gefahren oder später mit den Inline-Skates. Das war nämlich ganz geschickt. Dann konnte meine Mutter mich abends mit dem Auto abholen.
Wow, stimmt, ja klar,
Ja,
ja.
genau. Mit dem Rad geht das nämlich nicht,
Die
ne?
Inlineskates, die damals ja gerade modern waren, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, glaube ich. Ja.
Genau. Und dann bin ich ja losgeschoben. Zack,
Cool.
weg war ich. Genau.
Und dann den ganzen Tag im Stall.
Genau. Ich war Gott sei Dank eine sehr gute Schülerin immer in der Schule. Das war die Bedingung meiner Mutter. Die hat immer gesagt, solange deine Schulnoten in Ordnung sind, mach. Ne? Und das war für mich natürlich auch eine sehr gute Motivation, die Schule irgendwie im Laufen zu halten. Denn das Schlimmste, was man mir antun konnte, war ein Tag ohne Pferdestall. Das ging gar nicht.
Kann ich gut nachvollziehen. Wie ging es dann so weiter chronologisch? Hast du dann eine Ausbildung angefangen in dem Bereich oder kam dann schon mal das
Nee,
eigene
überhaupt nicht.
Pferd? Wie
Nee,
war
weder das
das?
eine noch das andere. Ich war tatsächlich ziemlich entsetzt erstmal. Also ich hatte so diesen kleinen Mädchentraum und habe als Kind immer viel gelesen. Und ich hatte ein Hochbett, unter dem habe ich mich immer gerne versteckt und hatte da so meine Lesehöhle quasi drin und habe da Ponybücher gelesen. Hani und Nani und Ponybücher. Und bin dann in die Reitschule gekommen und das war halt gar nicht so wie in den Büchern. Also das war halt gar nicht so dieses, mein Pferd und ich gegen den Rest der Welt, wir flitzen über die Weiden, ohne Sattel, ohne, ne? irgendwas und mein Pferd liebt mich und sondern es war genau das Gegenteil davon. Es war viel Druck. Es war auch, ich war in so einer sehr traditionellen Reitschule, sind auch noch mal Schlüssel geflogen und es wurde gerne rumgeschrien und wir hatten dann auch noch so die Gerte im Rücken stecken zum Geradesitzen und die
Mein
fünf
Wow.
Markstücke unter den Knien und so. Also ich habe dann auch noch Leichttraben ohne Sattel, ohne Bügel gelernt.
Ja, okay, so ganz traditionell.
Ganz traditionell, am Ende des Tages würde ich nicht unbedingt sagen, das hat meinem Sitz geschadet, aber sicherlich auch nicht geholfen. Aber da waren schon einige Praktiken, die würde ich so an meine Schüler nicht unbedingt weitergeben wollen. Und auch der Tonfall, naja, fand ich ein bisschen schwierig. Und ich war also sehr desillusioniert von dem, was ich da erlebt habe und dachte mir immer, das kann es doch eigentlich nicht sein. Und meine Mutter hatte. Er war da sehr pädagogisch und hat immer gesagt, ja, aber du musst ja auch daran denken, fängst ja jetzt gerade erst an und man muss ja auch dranbleiben und üben, sonst wird man ja auch nicht besser. Und dann bin ich dran geblieben und habe geübt und es wurde nicht besser oder es wurde nur mäßig besser. Und man hatte halt entweder Glück, dass man auf dem Pferd saß, das einen nicht abgeworfen hat oder eben nicht. Und das war irgendwie, das wurde dann auch immer, vom Gefühl her wurde es irgendwie über die Zeit immer schlimmer. Und wir hatten dann so einen Winkel, der sah so aus wie so ein Z, mit dem der Reitlehrer dann rumgegangen ist und die Sättel angegurtet hat. Heute würde ich sagen, atmen konnte da keiner mehr. Und das war schon an der einen oder anderen Stelle wirklich, wirklich schwierig. Ich habe als Kind trotzdem die Zeit mit den Pferden noch genossen, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, also so will ich das eigentlich nicht. Das war nicht meine Vorstellung von mit Pferden zusammen sein. Dann war ich 15 und hatte gerade meinen Rollerführerschein gemacht. Habe dann gesagt, so, das will ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Dann habe ich eine Reitbeteiligung gesucht, weil ziemlich schnell klar war, dass ich ohne Pferd ziemlich unausstehlich war.
Aha, ja.
Das ging
Kann
auch
mir
nicht so
gut
gut.
vorstellen.
Das ging auch nicht so gut. Und dann habe ich da mit dem Wochenblatt gesessen und Reitbeteiligung geguckt und irgendwie versucht, was in der Nähe zu finden. War dramatisch. Das war ja noch in der Zeit vor irgendwie Google Maps und Navi.
Ach ja, und natürlich auch, du hast im Wochenblatt gesucht und nicht irgendwie auf Facebook.
Nein. Nein, ich habe nicht auf Facebook gesucht und auch nicht bei eBay Kleinanzeigen, sondern im Wochenblatt und
Aber Entschuldigung, waren da viele ausgeschrieben?
ja,
Da,
klar.
wirklich? Also das
Ja,
war, also im
klar.
Wochenblatt waren damals die Mitreitschaften oder die Pflege. Lustig. Das kann man sich kaum mehr vorstellen. Also gut, du bist da gesessen mit einer Zeitung und hast nach
Genau.
Inseraten
Und
gesucht.
habe dann verschiedene Sachen ausprobiert und versucht, was in der Nähe zu finden. Und habe dann auch was nach einigen Fehlversuchen was in der Nähe gefunden, wo
Ja.
ich dann gelandet bin. Bin da eigentlich als Mitreiter für zweimal die Woche gestartet, an einem Stall, wo es auch ein Hündehafter, ein riesengroßer Fuchs, Fritz hieß er, den ich sehr geliebt habe und der mir viel beigebracht hat und wo die Besitzerin dann relativ schnell, nachdem ich da angefangen hatte, Reitunterricht organisiert hatte, damit wir beide auf die gleiche Linie kommen. So,
Okay.
das war schon mal eine gute Idee. Und damals, wir denken daran, ist schon ein paar Jahre her, war das noch nicht so üblich, dass jeder irgendwie seinen mobilen Reitlehrer hatte, der von Ort zu Ort gefahren ist, sondern entweder man war in einem Reitverein oder man war nicht in einem Reitverein. Und wenn man nicht in einem Reitverein war, sondern in einem Privatstall, gab es da auch keinen Reitunterricht, sondern ist man vielleicht mal am Wochenende zu einem Kurs gefahren oder so.
Okay.
Oder man ist mit dem Hänger irgendwo hingefahren, aber dass da jemand kommt, das war irgendwie wild.
Okay.
Und dann hatte die Dagmar damals, die Besitzerin des Pferdes, jemanden auch im Wochenblatt gefunden,
Oh,
die
alles übers
geschrieben hatte,
Wochenblatt.
genau,
Ja.
damals das Wochenblatt war ganz groß im Bochum Downtown.
Ja. Geil.
Die eben Mini-Annonce aufgegeben hat, gibt Reitunterricht in Bochum, im Raum Bochum, nach klassischen Grundsätzen. Und das war eine Branderup-Schülerin.
Hör auf.
Das war eine Brandenburg-Schülerin. So bin ich bei der Akademischen Reitkunst gelandet.
Ist
War ein
das
Unfall.
lustig? Ist das witzig? Aber
Genau.
was für ein Zufall und was für ein Glück, dass dann eine mehr oder weniger mobil unterwegs ist und das ist eine Brandenburg-Schülerin.
Genau. Und die kam damals mit dem ganz druckfrisch der Akademischen Reitkunst unterm Arm.
Ach, das ganz dünne Buch, was Bent als erstes
Nee,
geschrieben
das,
hat?
nicht das ganz dünne, das
Okay.
Katmusbuch mit der Levade vorne drauf, mit der Bibi vorne drauf.
Ah, ja.
Ja, oder jetzt in der Neuauflage mit Hüsern vorne drauf.
Ja, genau. Ja.
Genau. Und das war damals ganz neu. Das hieß auch noch nicht akademische Reitkunst. Das ist ein Begriff, der sich ja dann später erst geprägt hat. Das war damals auch noch kein eigener Reitstil, sondern eben
Ja.
einfach eine klassisch basierte Ausbildung.
Ausbildungsweise.
Genau. Und ja, so ging es los.
Bist du aber eigentlich, also durch Glück, durch Zufall, wie auch immer, durch deine Entscheidung, auch nicht mehr in dieser klassischen, also in dieser traditionellen Reitschule zu bleiben, ja relativ früh in deiner Reitkarriere zur akademischen Reitkunst gestoßen. Also
Deswegen
da,
gehöre ich da ja auch schon zum ganz alten Eisen.
ja, aber das ist ja genial. Also das ist ja wirklich, ich meine, ganz altes Eisen lassen wir jetzt dahingestellt, aber das ist ja wirklich, also das finde ich gerade total cool, weil du dir auch dann sehr viele Lehrjahre unter Anführungszeichen oder diese Jahre, wo man dann noch nicht weiß, in welche Richtung man gehen will, man probiert aus, man kommt dann nicht dorthin, wo man hin will, das hast du dir eigentlich erspart dadurch, ja, weil du sehr früh auf das gekommen bist, was dir gefallen hat.
Ja, genau, das stimmt. Richtig. Ich fand das so spannend, weil es auf einmal eine Antwort auf all meine Fragen gab. Die gab es halt vorher nicht, ne? Vorher war das so, du bist halt übers Hindernis gekommen oder nicht. Ich habe es auch bis zur A-Dressur geschafft und den einen
Ja.
oder anderen Pokal irgendwie mit nach Hause genommen. Im Rahmen meiner Möglichkeit mit so einem Schulpferd war das natürlich immer alles sehr begrenzt auf die stalleigenen Turniere. Aber ich habe da nie so einen Mega-Ehrgeiz entwickelt, war für mich ja auch nicht möglich ohne eigenes Pferd. Das war ja auch immer dieser Ansatz von, du brauchst ein besseres Pferd, um dann, ja,
Na klar.
weitermachen zu können. War für mich nicht möglich und dann war das ein sehr schöner Way out. Und auf einmal ging es nicht mehr darum, was für ein Pferd, also ob du dir einen Ferrari kaufen konntest, sondern wie gut du das Pferd ausbilden kannst, wie gut du dich als Reiter weiterentwickelst. Es gab Lösungsansätze für verschiedene Probleme, die Hilfengebung wurde erklärt. Es hat mich Jahre gekostet damals. Ich fand die Idee von Schulterherrin und Gruppeherrin wirklich wild. Ich habe meine arme Reitlehrerin wirklich in die Verzweiflung getrieben.
Mit
Wirklich.
Fritzi.
Ah, ich konnte mir einfach nicht merken, wann welcher Teil des Pferdes raus und reingeht. Also, ich.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, Selina. Und was hat der
Ja.
Fritzi dazu gesagt?
Der Fritzi hat das alles mit stoischer Gelassenheit ertragen. Der Fritzi und ich, wir waren ganz dicke. Der war dann tatsächlich, glaube ich, einfach ganz froh, dass er eine Bezugsperson hatte. Es ist dann tatsächlich bei der Besitzerin ein privates Unglück passiert. Die konnte sich dann sehr lange nicht mehr um ihr Pferd kümmern. Und so bin ich dann irgendwie von der zweimal die Woche Mitreiterin zur Hauptbezugsperson
Ja.
geworden innerhalb von ein paar Wochen.
Wahnsinn, ja.
Und dann haben der Fritzi und ich, wir haben das so gemacht, ne? So. Der fand mich, glaube ich, irgendwie ganz niedlich. Ich habe halt nicht so viel vorne gezogen. Ich hatte auch nicht die Kraft wie die Erwachsenen, die schon jahrelang Tour geritten sind und
Ja,
immer
ja.
rückwärts. Und irgendwie fand er mich, glaube ich, ganz niedlich. Und wir haben unser Ding so geschaukelt. Und wir waren sehr lange liiert, der Fritz und ich, bis er dann umgezogen ist.
Oh.
Und die Besitzerin dann sich wieder um ihr eigenes Pferd natürlich auch kümmern konnte und wollte. Und er dann 2 Stunden weit weggezogen ist, was für mich dann
Ja, das
damals ohne
ging
eigenes Auto
nicht.
nicht überwindbar
Ja.
war.
Okay. Das heißt, der
Genau.
Fritz ist leider weggezogen, aber deine Liebe zur akademischen Reitkunst ist ja geblieben.
Genau, die ist geblieben und meine Reitlehrerin hat mir dann damals eine neue Reitbeteiligung vermittelt. Das war dann mein erster Spanier. Und das war die ganz große Liebe, wir zwei. Wir sind durch dick und dünn gegangen und als der dann verkauft werden sollte, das war so das klassische Korrekturpferd.
Okay.
Und als der dann verkauft werden sollte, habe ich damals heimlich angefangen zu kellnern. Ich habe ja noch, war ja noch in der Schule, ich habe ja noch kein Abitur gehabt.
Wahnsinn.
Nebenjob ist so besorgt, habe meinen Eltern, das darf ich jetzt vielleicht nicht sagen, falls sie zuhören, nichts gesagt, habe mein Trinkgeld gespart, den Gaul gekauft.
Wirklich jetzt? Das war
Jo.
dein erstes Pferd.
Jo.
Wie hat er, ich weiß, ich hätte mir, also okay, gut, das weiß ich gar nicht, weil ich, für mich ist immer Despino und Segovia.
Nee, da gab es
Also
noch andere Formen.
wirklich, und
Ja.
wie hat der Spanier geheißen?
Der hieß Montana. Das war so ein ganz typischer, klassischer Spanier, wie man sie heute nicht mehr findet. Kurz, knutschkugelig, kompakt, knapp über 1,50, lass den 1,55 gehabt haben. Und relativ, also viel Masse, viel Pferd, aber eben sehr kompakt. Und wenn man den nicht so doll gestört hat, dann hat er alles gemacht. Also Piaffe Passage, Galoppwechsel. Ja,
Wirklich?
ja. Der war wirklich, das war wirklich nett. Und der ist,
Wow.
ja, heute würde ich sagen, der hat Magen gehabt. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern ein bisschen viel.
Damals wussten wir das noch nicht, oder
Damals
du auch
wussten wir
noch
das noch
nicht?
nicht. Nee,
Klar.
genau. Und der war, hatte immer Probleme mit Koliken.
Ja.
Wussten wir, haben wir damals ja immer noch so aufs Wetter geschoben, ne? Wie man das
Ja,
früher so
ja.
gemacht hat. Und der ist dann immer, wenn die, ja ungefähr, wenn die beide Saison vorbei war, fing der an, sehr regelmäßig zu koliken. Zu Beginn unserer Freundschaft so viermal die Woche und das ging dann runter auf zweimal im Jahr.
Was?
So viermal im Jahr hat er einen Ausflug in die Klinik auch gemacht. Genau, und dann habe ich damals tatsächlich. Und da hat man tatsächlich damals, heute macht man das ja fast standardmäßig, dass wenn die Pferde koliken, man einmal auch ein Gastroskop reinschiebt und guckt,
Ja.
warum koliken die denn?
Ja.
Und das hat man damals noch nicht gemacht. Der war also sehr regelmäßig in der Klinik, aber auf die Idee, sich mal den Magen anzugucken, sind wir alle nicht gekommen. Da habe ich noch so wilde Sachen gemacht, wie man glaubt ja auch immer an die Leute, die in seiner Umgebung sind. Also Leinsamen habe ich damals schon mit mangelhaftem Erfolg gekocht. Die sind mir immer angebrannt auf der Herdplatte. Aber da gab es dann auch noch so wilde Ideen wie Probiotika in Form von Joghurt füttern und so, dass liebe Kinder nicht zu Hause nachmachen.
Okay.
Das lassen wir lieber. Milch gehört nicht ins Pferd.
Ich überlege gerade. Ich habe es irgendwo schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob das nicht, da gibt es so ein Buch, was der Stallmeister noch wusste. Ich weiß gar
Ah
nicht,
ja,
ob das nicht sogar.
interessant.
Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber
Nee, stimmt.
irgendwo habe ich das schon mal gelesen, ja. Und das
Genau.
hört sich echt sehr, sehr wild an, ja.
Genau, das,
Absolut.
so hat man das früher gemacht, statt 24 Stunden Heu zu geben oder ausreichend Rauchfutter zu geben, hat man solche wilden
Ja,
Sachen
das war halt
gemacht.
andere Zeit noch, ja.
War halt eine andere Zeit, wusste man noch nicht die Zusammenhänge. Und ich war dann irgendwann mittlerweile auch, ich habe eine Ausbildung im Bereich Marketing gemacht und hab dann nochmal umgeschwenkt und habe ein Praktikum in der Tierklinik gemacht. War auf der Intensivstation, auf der Kolikstation. Und nach genau 3 Tagen auf der Kolikstation wurde natürlich mein eigenes Pferd eingefahren und ist dann da auch gestorben. Also ist dann da auch
Wirklich?
ein paar Stunden später gestorben.
Um Gottes Willen.
Ja, das war
Das muss ja furchtbar
bisschen,
gewesen
das war
sein.
ziemlich wild. Das fand ich ziemlich wild. Und dann kam der Spino.
Wie
Ah,
schrecklich.
das war tatsächlich ziemlich schrecklich. Auf der anderen Seite war es auch gut, weil man dann tatsächlich ja sein Pferd bis zum Schluss begleiten kann.
Ja.
Das Einzige, was besser gewesen wäre, wäre einfach mal 3 Jahre vorher schon mal in den Magen gucken. Ne? Wir waren dann, ich glaube, 6 oder 7 Jahre waren wir zusammen, der Montana und ich, und hatten eine sehr intensive, sehr schöne Zeit zusammen. Und ich war ihm sehr lange böse, dass er einfach so gestorben ist.
Naja, verständlich, ja.
Aber der hatte dann, du kennst das vielleicht aus meinem Magen-Webinar, dass ich immer sage, es gibt 4 verschiedene Stufen von
Ja.
Magenerkrankungen und nach 4 kommt Exitus, also nach 4 kommt 5
Ja.
und Montana hatte 5 und da ist der Magen dann eben durchgebrochen. Genau, und wir haben auch hinterher noch seziert und ich habe auf die Sektion bei meinem eigenen Pferd verzichtet, das habe ich dann bei anderen Pferden mitgemacht. Aber wir haben dann seziert und haben dann da eben auch die Ulzeration im Magen, den Magendurchbruch und auch die Nekrosen im Darm gesehen. Da wäre auch nichts mehr zu retten gewesen.
Ja, heute wüssten wir es besser. Aber
Heute wissen wir
damals.
es besser, aber heute, ja,
Ja.
man ist halt immer auch ein Produkt seiner Biografie, ne? Und das
Natürlich, so
ist
ist es.
sicherlich, also diese Erfahrung war sicherlich für mich so nachhaltig, dass mit dem, was ich heute weiß, ich damit nicht mehr rumspiele.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Vielleicht hat sie dich auch für dieses Thema sensibel gemacht oder auch, weil du ja sehr großes Interesse jetzt auch für dieses Thema hast, für Fütterung, für Gesundheit, für Magen.
Ich glaube schon. Also ich glaube, das war ein Zusammenspiel auch von der Zeit auf der Intensivstation und auch zu sehen, wie viele Pferde eben nicht wieder nach Hause gehen. Von ne? Und ich durfte ja damals, es war ja, ist ja eigentlich, ist das ja ein Luxus, mal ein Praktikum in der Klinik machen zu dürfen und dann auch, und wenn man nur stilles Mäuschen in der Ecke ist, manchmal darf man vielleicht auch mal ein Stück Darm halten oder so. Aber ansonsten ist man, ja, man darf ja nichts, hast ja keine medizinische Ausbildung, kannst ja nicht, ne? Ist ja begrenzt, was du machen kannst, aber du kannst mit den Augen klauen. Und du kannst natürlich gut zuhören bei dem, was da erklärt wird. Und das ist natürlich total spannend. Und dann kam ja nun irgendwann auch Segovia, die ja auch ein chronisches Magen-Darm-Problem hatte, wie wir dann später herausgefunden haben. Also, ne, wo es dann auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Trageerschöpfung gibt. Und sicherlich hat das Interesse geweckt, ganz klar.
Ja, das glaube ich
Ganz
total.
klar.
Das glaube ich, das total und auch schon den Grundstein, das Fundament für das Wissen gelegt, der auf das du dann aufbauen konntest.
Ja, ich hatte damals noch viel mehr Glück. Ich durfte damals bei unserem alten, ich konnte 10 Finger schreiben. Ich hatte ja eine kaufmännische Ausbildung. Und ich durfte dann damals bei unserem alten Professor, der eben nicht mehr aktiv in der Klinik war, der an einem Buch gearbeitet hat, durfte ich meine Nachmittage verbringen, wenn auf Station nicht so viel los war. Und habe dann mit ihm an dem Buch gearbeitet und ich fand das immer sehr, sehr schön, weil wann hat man schon mal die Möglichkeit, so einer Person oder so einer Persönlichkeit, ja, so viel Zeit zu verbringen. Und das war ein toller Lehrer. Also er hat viele, viele Sachen sehr geduldig erklärt und ich wollte dann natürlich auch wissen, was das Duodenum, über das wir da schreiben, was das ist, wo ich das finde, was das tut.
Wow. Wow, da warst du ganz nah am wissenschaftlichen Arbeiten dran, ne? Also hast du eigentlich
Zumindest
mit.
darf man mal, genau, man darf mal reinschnuppern, ne?
Naja, ist
So,
doch
ist ja
cool.
nichts von meiner
Richtig gut.
Hirnmasse reingegangen, aber
Nein, aber einfach, wie du
genau.
sagst, dann auch ein bisschen Clownwissen, ja? Jetzt hast du vorher gesagt, der Spino ist gekommen. Wie
Genau.
denn?
Naja, Montana und ich haben uns in der akademischen Reitkunst und so weiter bewegt und haben so unseren Weg gemacht. Und ich hätte dann damals behauptet, ich wäre eine ziemlich gute Reiterin gewesen. Und dann ist das Pferd, also dann ist das Pferd gestorben.
Ja.
Und dann hatte ich damals schon, bevor ich auf der Station angefangen habe, bevor ich in der Klinik angefangen habe, hatte ich schon ein nachfolgendes Reitkunstpraktikum ausgemacht. Das war immer so mein Traum. Und als ich mit der Schule fertig war, war ich zu jung, da durfte ich noch nicht. Damals wurden so junge Praktikanten auch noch nicht genommen. Ist ja heute anders, ne? Aber damals musste man schon auch über 20 sein. Und hatte mich eigentlich für erst Hinrichs und dann Akademische Reitkunst für Hamburg angemeldet und hatte dann ja auf einmal kein Pferd mehr. Das heißt, hab dann angefangen, mich nach einem Pferd umzuschauen und habe es nicht geschafft. Ich hänge immer sehr an meinen Pferden. Ich habe immer eine sehr starke Beziehung, tiefe Bindung und habe es dann nicht geschafft, den einen Spanier durch den nächsten zu ersetzen. Und dann ist bei uns auf Station ein kleiner brauner Warmblüter eingestellt worden, der ein neues Zuhause brauchte.
Und das war
Und
der Spino.
nee, das war tatsächlich, ja, genau. Also der wäre es fast geworden. Der ist
Ah,
aber
okay.
tatsächlich, den hätte ich sehr gerne gehabt. Der ist aber verspritzt gewesen. Deswegen war der auch bei
Okay.
uns. Hätte eigentlich ein Sportpferd werden sollen. Der war bei uns wegen dem Gutachten, weil der verspritzt wurde in der Behandlung. Das heißt, eine Hauptschlagader war zugesetzt mit einem Thrombus. Und dann hat mein alter Professor damals zu mir gesagt: Sie Mädchen, Sie Mädchen, Sie mögen doch Pferde. Lassen Sie das lieber. Das kann ein Leben lang gut gehen oder der steht auf der Weide und fällt einfach um,
Ja,
weil,
klar, weil
ne,
sich's
der Turm muss sich,
löst.
genau, richtig, weil sich das löst. Und das machen wir auf keinen Fall. Wir suchen dir was Gesundes.
Wow.
Genau. Und dann haben wir den Despino für mich gefunden.
Mit dem Professor gemeinsam oder wie?
Der hat sich den zumindest damals auch mal einmal angeguckt, hat gesagt, das
Wirklich?
ist, kannst du machen. Ist nicht so schlimm. Kannst du machen.
Ach, hat er gesagt. Und wo hast du ihn gefunden? In der Zeitung wieder.
Über eine
In dem.
Kollegin in der Zeitung, genau, über eine Kollegin von mir damals. Genau, die hat mir das damals vermittelt. Der war halt zu klein geblieben. Ist ein Donnerhall-Enkel, der ist aber zu klein geblieben mit seinen 1, was hat er, 54, 56, irgendwie so. Und ist dann entsprechend nicht zur Hengstleistungsprüfung gegangen, sondern wurde dann verkauft.
Okay. War er damals schon, wie alt war er oder hat er schon eine Vorgeschichte gehabt?
Zweieinhalb war er
Oh,
total
also roh.
durchgeknallt, ja, total durchgeknallt, ausreichend bekloppt für mich,
Sehr
dass ich
gut.
daran Interesse hatte und ein schönes kleines Ponyköpfchen. Ich mochte immer Ponyköpfchen
Aha.
und so weit wie möglich weg von dem Spanier, den ich so sehr geliebt habe.
Ja, das verstehe ich.
Vom Charakter her, vom Aussehen her, passte von der Preisklasse. Ich hatte ja nicht viel Geld zur Verfügung und ja.
Und dann kam die Verbindung Selina und Despino.
Genau, 2000 Euro später, ich glaube 2000 Euro habe ich damals investiert oder so.
2000 Euro.
Genau,
Das
hat
kann sich auch.
mein Opi hat mir das Pferd damals
Mei.
gekauft. Ja.
2000 Euro. Das sind auch
Ja.
Preise, die es, glaube ich, heute jetzt so nicht mehr
Na, ist ja
gibt.
auch schon
Aber
20 Jahre her, nicht wahr?
richtig, ja, stimmt. Ja, Despino ist jetzt wie alt?
22.
Na schau, genau, 20 Jahre, Wahnsinn. Okay, gut. Und das heißt, du bist dann mit Despino zum Praktikum gefahren.
Ja, ich bin dann tatsächlich, genau, ich bin dann erstmal ohne Pferd zum Praktikum gefahren und bin dann mit Despino zum Praktikum gefahren. Der war natürlich noch viel zu klein, um mit dem anzufangen. Und dann durfte ich damals erstmal Brittpferde arbeiten.
Wow. Hast du damals Ben schon gekannt? Warst du schon live bei ihm? Oder?
Genau. Ich war schon live bei ihm, als er noch in Hamburg war, also lange vor meinem Praktikum, habe dann aber bei einer Schülerin von ihm das erste lange Praktikum gemacht. Und die hatte damals, Bent war damals gerade zurück nach Dänemark gezogen, auch noch an einen anderen Ort, an dem er jetzt ist. Und nicht mehr in Hamburg. Und der Sprung war zu groß für mich. Ich war noch zu klein. Es war zu weit.
Mei,
Genau.
es war noch zu weit.
Das war noch zu weit. Ich habe dann erstmal in Hamburg angefangen.
Da war ja die akademische Reitkunst noch relativ klein, oder?
Ja.
Oder
Genau.
eher gerade im Aufbau, oder wie kann man sich das
Ja.
vorstellen?
Ja.
Okay, das heißt, du bist wirklich von Anfang an irgendwie dabei. Also im Sinne von diesem, dass es diese Marke wurde, die es jetzt heute ist.
Ja, das kann sein. Ich habe das tatsächlich nie so, ich habe das nie so empfunden. Das war halt irgendwie so mein persönlicher, mein Spielplatz, mein das war damals, war ja alles wirklich noch klein. Man kannte sich irgendwie, jeder kannte jeden, war sehr familiär. Und
Schön.
ja, genau, richtig. Das war schon nach dem, also den ganz großen Durchbruch gab es ja, da gab es ja damals irgendwie so Fernsehberichte auf dem dritten Programm, mit denen Ben dann sehr bekannt geworden ist. Und da hatte ich nichts mit zu tun. Also
Okay.
das war schon vor mir.
Ja.
Genau, und ich bin dann irgendwie so, ich war ja auch noch klein, ja,
Ja,
als ich
Wahnsinn, dass das
angefangen
so
habe, guck mal,
früh
als ich
war.
angefangen habe, damals nach Hamburg zu fahren, als Ben den Hof noch in Hamburg hatte, war ich noch, ich hatte noch kein Auto.
Ja,
Ne? Ich musste dann immer
Wahnsinn.
mit jemandem mitfahren quasi. Und dann hat eine Freundin von mir aus dem Stall damals ein Praktikum gemacht. Und dann hatte ich gerade ein Auto, das heißt meine allerersten Touren mit meinem kleinen Nissan Micra. Habe ich dann darunter gemacht, um irgendwie auch da wieder über die Schulter zu gucken, ein bisschen dabei zu sein, ein bisschen Unterricht zu nehmen, ein bisschen mitzuhelfen, ja. Genau.
Cool. Das heißt, so hat
Und
sich
dann
das dann
wurschtelt man
in,
sich durch.
dann wurschtelt man sich durch, dann wird man immer etablierter. Wann hast du dann angefangen, auch selber zu unterrichten oder wie ging das dann weiter?
Ich wollte das tatsächlich ganz lange nicht. Ich wollte tatsächlich ganz lange nicht unterrichten, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin noch lange nicht gut genug. Und wollte irgendwie weiterlernen und genau, habe dann tatsächlich, tja, irgendwie so Mitte, Ende meiner 20er angefangen zu richten und zu unterrichten.
Okay. Und bis dahin, warte ganz kurz, lass mich nachdenken, das Praktikum, das war ja schon viel früher.
Ja, das
Was
Praktikum
hast
war, genau. Ich habe einfach
du?
weitergemacht. Einfach weiter Praktikum gemacht und habe zwischendurch auch mal ein bisschen unterrichtet und habe auch
Aha.
mal, ne, so, aber vor allem war das, erstmal war das was für mich. Ich hatte ja auch einen richtigen Beruf, mit dem ich Geld verdient habe.
Was warst du?
Ich habe Marketing und Eventmanagement gelernt. Marketing, Eventmanagement, Filmproduktion.
Okay, cool.
Ganz klassisch Werbekauffrau mit Schwerpunkt Event gemacht und habe dann da, war damals in einer Agentur, die auch im Aufbau war und habe dann da die Events gemacht und einem Kollegen assistiert, der Film
Okay.
gemacht hat, Film, Fernsehen.
Das heißt so, diese, wie sagt man da einfach, diese, die Welt zum Beispiel, so wie ich es jetzt auch mache. Also ich bin eigentlich
Genau.
hauptsächlich berufstätig und das ein sehr intensives Hobby. Also jetzt nicht
Ja,
nur
genau.
ein Hobby, wo man ja einfach jetzt, weiß ich nicht, was wie wenn man Tennis spielt zweimal die Woche, sondern es ist ein wirklich intensives Hobby, wo man sich sehr damit beschäftigt, wo man sehr versucht, sich weiterzubilden. So war dann deine erste Zeit.
Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Stunden zu reduzieren im Büro.
Ja.
Ja, und habe dann auch während des langen Praktikums in Hamburg, irgendwann ist mir das Geld ausgegangen. Ich bin eigentlich für 3 Monate dahin gegangen und dann wurde es halt immer länger und dann waren es halt irgendwie Jahre und dann habe ich nach einem halben Jahr angefangen, mir einen Job das nebenbei zu suchen. Dann morgens Praktikum gemacht, bin mittags ins Büro gefahren, habe 30 Stunden in der Woche Büro gemacht, bin abends wieder in den Stall gefahren, habe die Pferde gemacht.
Okay, ja, das ist.
Ja, und habe dann von da an angefangen, so ein bisschen Stunden zu reduzieren, dann auch irgendwann im Beruf und nebenbei angefangen, Reitunterricht zu machen. Bin dann ja
Also,
nochmal zurückgegangen in die Klinik.
okay.
Bin nochmal ein paar Jahre in der Klinik gewesen, habe dann da das Eventmanagement gemacht.
Aha, in der Klinik.
Genau, und habe dann da wissenschaftliche Fortbildung organisiert.
Okay. Lustig, wie sich die Puzzlesteine jetzt zusammensetzen.
Das ist eigentlich, also im Rückblick habe ich einen ganz konsequent logischen Lebensweg.
Ja,
In dem
voll.
Moment war das überhaupt nicht logisch.
Nee, gar nicht. Nein,
Nee,
glaube ich
gar
dir
nicht.
sofort.
Nein, gar
Aber
nicht. Nein.
rückblickend, nämlich auch mit diesem wissenschaftlichen Arbeiten jetzt, ja? Also wenn du sagst, du hast da die Events organisiert für dieses, für diese eben in dem Bereich halt von Tiermedizin, Wissenschaft, ja.
Genau, ich habe
Ich meine,
damals, Gitti, jetzt erzähle ich dir was Wildes. Jetzt wird's wild.
net, okay, sag.
Jetzt wird's wild. Ich habe damals mitorganisiert die Equitana-Tagung. Das ist die
Ja.
größte Tierärztetagung im deutschsprachigen Raum.
Die Equitana ist eine Tierarzttagung.
Nee, nee, die Equitana ist keine Tierärztetagung, die Equitana ist eine Messe.
Eben, ja.
Aber wir haben damals von der Klinik aus immer traditionell, die hatte der alte Professor ins Leben gerufen und wurde dann eben vom Junior weitergeführt. Eine Tagung für Pferdetierärzte, ganz revolutionäres Konzept. Über 2,5 Tage oder über 2 Tage. 2 Tage, 2 Tage, 2,5. Ich weiß es nicht mehr genau. Die Tagung gehabt und das wissenschaftliche Programm habe ich natürlich nicht entwickelt, da hatte ich keine Ahnung von,
Klar.
sondern ich war dann das Mädchen für alles, das irgendwie gemacht hat, dass der Raum gebucht ist und dass die Industriepartner ihre Stände haben, aber habe natürlich auch die Referenten mitbetreut, habe die Referentendinner mitbetreut, habe die, wir haben immer so ein Buch dazu rausgegeben, habe das Buch
Ja.
mitbetreut, die ganzen Vorträge Korrektur gelesen und so. Und daher kenne ich natürlich viele Leute, mit denen ich heute noch zusammenarbeite, klar.
Na klar, ich wollte gerade sagen, heute hast du ein Summit. Also
Genau,
so weit
daraus ist die
entfernt, das Summit ist
Summit-Idee
halt online, ja.
entstanden. Genau, daraus ist die Summit-Idee entstanden.
Naja.
Weil ich damals auf dieser Tagung ganz oft stand, hinten im Background, einfach nur um zu gucken, ob alles
Na
läuft. Und mir
klar.
dann gab es immer mal wieder auch Vorträge, die ein bisschen reiterlich vorbelastet waren oder reiterlich belastet waren. Und ich mir immer dachte, ach Mensch, total schön, aber hier würde ich mir eigentlich mehr Austausch wünschen zwischen Theorie und Praxis. Und
Ja,
dass das mal
ja, ja.
online gehen würde, das konnte ich mir ja damals gar nicht vorstellen. Ne? So war es 20, das war meine erste Equitana-Tagung, war 2007 oder 2009, irgendwie so.
Ja, ja, ja.
Und das war immer der Wunsch. Und dann habe ich
Spannend.
tatsächlich immer nach einer Möglichkeit gesucht, das auch mal irgendwie zusammenzubringen. Was aber an den Finanzen gescheitert ist, denn du musst ja unglaublich viel Geld aufbringen, wenn du die Leute tatsächlich an einem physischen Ort
Klar, du musst ja
zusammen.
einfliegen und du brauchst dann
Genau, musst sie
Hotels und alles,
einfliegen,
ja.
brauchst Hotels, brauchst, ne, musst ra den Raum mieten, bevor du das erste Ticket verkauft hast.
Ja,
Und
ja.
das habe ich mich nicht getraut. Da habe ich mich nicht dran getraut. Und als dann aber alles immer mehr online ging, habe ich gedacht, jetzt oder nie. Jetzt mache ich nicht
Ja,
mehr.
also lustig, wirklich. Also, das finde ich jetzt wirklich, also jetzt wird mir einiges klarer. Ja, gut, dass wir reden, weil es ist echt lustig, wie sich das so auch rückblickend die Puzzlesteine eben ergänzen. Ja.
Ja, du
Aber,
kannst dich ja. Entschuldigung,
na,
bitte.
sag, nein, nein. Nein, also
Naja.
ich würde gern chronologisch weitergehen, aber vielleicht hast du noch was zu ergänzen.
Ja, also ich hatte damals auch, ich war ja dann eine ganze Zeit lang auf der Intensivstation und dann später nochmal im Büro eben in der Klinik 3 Jahre, 4 Jahre, irgendwie so. Und da sind ja verschiedene Sachen parallel passiert. Auf der einen Seite habe ich auf Station gelernt, ich finde Tiermedizin und alles Wissenschaftliche total spannend, ich will es aber nicht selber machen.
Okay,
Ja.
weil?
Ich habe da, glaube ich, nicht die Nerven für.
Okay.
Also, ich kann viele Sachen selber machen. Ich kann Zugang legen, ich kann eine Sonde schieben, ich kann gastroskopieren. Ich kann Darmgeräusche abhören und so die typischen Pattwerte und so. Und ich sehe auch, welche Sehne da kaputt ist. Ich fand aber das Arbeiten in der Klinik tatsächlich sehr hart. Denn das ist natürlich, manchmal hat man Erfolgsstorys, den einen oder anderen schickt man nach Hause. Viele Pferde werden aber einfach viel zu spät eingeliefert. Und man hat schon eine relativ hohe Quote an Pferden, die nicht nach Hause gehen. Und weil ich Pferde wirklich gerne mag, habe ich es nicht so gut verpackt. Und dann hat mein Oberarzt irgendwann, hat auch der hat dann irgendwann zu mir gesagt, so ähnlich wie der Professor damals: Mädchen, du magst Pferde doch gerne. Willst du nicht was mit lebenden Pferden machen? Und dann habe ich mich in der Reitkunst vertieft und hatte immer den Wunsch, trotzdem noch therapeutisch auch weiterzuarbeiten. Aber man muss sich, glaube ich, dann auch immer eine Zeit lang mal in eine Sache vertiefen, um da Tiefe zu kriegen. Wenn man alles immer irgendwie so ein bisschen macht, kriegst du halt keine
Ja, klar.
Tiefe, ne? Dann kratzt du immer alles so ein bisschen an.
Ja.
Na, dann habe ich mich in der Reitkunst vertieft und habe dann ja irgendwann die Osteopathie nochmal hinterhergeschoben.
Okay. Das heißt, du hast dann aus der Klinik, hast du dann irgendwann mal beendet, weil es einfach nicht dein Weg war und hast dann eine Osteopathie-Ausbildung dazu gemacht.
Ich habe die Klinik gemacht und habe dann eine ganze Zeit, ich habe schon in der Klinik, als ich da im Büro war, das war mein großes Glück, keine volle Stelle gemacht, sondern eben Stunden schon reduziert. Und bin dann immer die Sommer bei Band gewesen, auch 3, 4 Monate am Stück. Habe dann da meinen Jahresurlaub und meine Überstunden genommen. Das war ein ganz guter Match, denn die Fortbildung, die wissenschaftliche Fortbildung findet dann statt, wenn Tierärzte Zeit haben. Das ist im Winter. Im Sommer sind die beschäftigt mit Weideverletzungen und Fohlengeburten. Das war also super. Da konnte ich immer meinen Urlaub nehmen und meine Überstunden nehmen. Und im Winter habe ich dann eben ein bisschen mehr gearbeitet. Und dann war ich bei Band, bin geritten und bin dann wieder zurück, genau, wieder zurückgegangen. Und als da dann irgendwann, als das dann irgendwann vorbei war, habe ich dann nur noch Reitkunst gemacht und hatte mir dann auch nebenbei das Unterrichtsbusiness so aufgebaut, dass ich anfangen konnte, davon zu leben.
Wahnsinn. Wie?
Verrückt, ne?
Na, es ist, ja, es ist wirklich verrückt. Es ist wirklich verrückt. Also erstens muss ich schon sagen, wie busy du warst. Also auf wie viele Standbeine du dich da gestellt hast, die sich jetzt aber eigentlich zu diesem großen ganzen Equidemia ergeben. Ja, und einfach wie sich das alles fügt, das ist wirklich verrückt. Ja. Aber mir fehlt jetzt ein vielleicht springe ich jetzt auch zu viel, aber es interessiert mich jetzt ganz einfach. Du warst doch auch eine lange Zeit in Gotland, oder? In
Ich war
Schweden,
eine lange
bei der
Zeit auf
Hanna.
Gotland, genau. Das war, ich bin im Endeffekt, ich habe mich nach der Klinik selbstständig gemacht und hatte dann Hanna als Referentin da. Ich hatte Hanna kennengelernt bei Bernd im Praktikum. Man stellt es sich kaum vor, aber das war damals die Zeit, als wir in der akademischen Reitkunst noch nicht über den Sitz gesprochen haben.
Sondern, das glaubt man ja wirklich nicht.
Ja, sondern Bent hat immer gesagt, jeder muss sich so hinsetzen, wie er gewachsen ist, weil er die Erfahrung gemacht hat, ne? Wir sind immer ein Produkt unserer Biografie. Er hat die Erfahrung damals gemacht gehabt, dass jeder seiner Lehrer ihn irgendwie anders hingesetzt hat und er immer das Gefühl hatte, er saß hinterher schlechter als vorher. Also es wurde immer krampfiger.
Witzig.
Es wurde immer
Okay.
krampfiger, ne? Und nun hat Ben ja einen unglaublichen Vorteil uns Normalsterblichen gegenüber. Der hat unglaublich viele Reitstunden im Hintern. Also nicht Reitstunden im Sinne von, jemand erzählt dir, was du tun sollst, sondern im Sinne von, der hat einfach wirklich unglaublich viele Stunden mit Pferden alles gemacht, was man machen kann. Über Island reiten, irgendwie Rinder hüten in der Puster. Ich weiß nicht, was der alles gemacht hat. Und das habe ich natürlich nicht, ne? Also ich habe keine Tausende von Kilometern im Hintern. Das heißt, für mich kam irgendwann der Punkt, ich war ja jetzt mittlerweile jeden Sommer irgendwie bei Bent dann auch gewesen und irgendwann kam der Punkt, an dem ich gesagt habe, also ich glaube, jetzt müssen wir es tun, wir müssen über den Sitz reden. Und ich werde die Antwort nie vergessen, dann hat Bent damals gesagt, das ist ganz einfach, vorne runter, hinten hoch, in der Mitte nicht zusammenstoßen. Und dann haben wir 3 Einheiten Sitztraining gemacht. Und Ben hat damals das mit mir gemacht, was ich heute immer noch gerne mit meinen Praktikanten mache, aber das war damals eben auch war wild, ne? Hat keiner so gemacht. Das heißt, das Pferd wurde in der Bodenarbeit geführt, der Reiter kann sich obendrauf entspannen und fühlen und bekommt so ein paar Balancehinweise und findet dann seinen Sitz eigentlich relativ organisch. Jetzt bin ich leider nicht dieser Lerntyp, sondern ich begreife Dinge erst intellektuell und kann dann anfangen, sie im Körper zu finden und muss vor allem, während ich versuche, das intellektuell zu begreifen, muss ich versuchen, keinen Hirnkrampf zu kriegen.
Okay.
Und genau, und das hat nicht so gut geklappt.
Okay.
Das, ja, es gab so die dritte Unterrichtseinheit und dann hat Bent mich irgendwann losgemacht von der Longe, dann sollte ich wieder selber reiten und du glaubst es kaum, aber ich habe keinen Zirkel mehr getroffen.
Naja, ja.
Genau, da kam also richtig der Hirnkotzkrampf und es
Oh
wurde immer
Gott.
schlimmer.
Ja.
Es wurde immer schlimmer. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, Bent fährt für ein paar Tage weg und wenn er wiederkommt, dann tun wir so, als wäre das nie passiert und reden
Nein.
einfach nicht mehr drüber. Genau.
Wie
Aber
lustig.
ja, aber das war Gott sei Dank ein paar Tage vor der Sommerakademie.
Okay.
Das Ritterschaftstreffen, das wir einmal im Jahr in Dänemark haben. Und Hanna Engström, die mit der ich mittlerweile sehr gut befreundet bin und sehr lange befreundet bin, war eben damals gerade, die hatte ja selber auch wieder eine Biografie, Geschichte, hatte ja einen schweren
Ja.
Autounfall, war eine sehr gute, talentierte Reiterin, die viele Dinge intuitiv gemacht hat, hatte dann einen Autounfall und ihr Körper hat nicht mehr funktioniert und alles tat weh. Und hat dann daraus aus verschiedenen Elementen von Centered Riding und Feldenkrais und so ein Sitzprogramm entwickelt, mit dem ich ja auch heute noch arbeite. Und dann musste ich damals, das werde ich nie vergessen, vor der gesamten Ritterschaft das Sitzprogramm reiten. Und ich hatte so eine Angst. Ich war so nervös
Oh
als
Gott.
Praktikantin. Und dann sitzen da die ganzen irgendwie Ritter und Meister. Das war jetzt nicht so, wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich nicht so gern. Wollte ich nicht so gerne. Aber Hanna hat das sehr charmant gemacht. Und
Okay.
das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und relativ schnell war am Ende dann klar, dass ich mal versuchen würde, eine Zeit lang länger nach Gotland zu kommen. Und ein halbes Jahr später war Hanna bei mir zum Seminar. Kurse mit ihr organisiert, so wie du das jetzt mit mir machst.
Ja.
Und dann hat Hanna damals gesagt, sie bräuchte eigentlich jemanden, der bei ihr mitarbeitet. Und das war, ich weiß nicht, das war irgendwie April, Mai. 4 Wochen später war ich bei Ben zum Praktikum für mein Sommerpraktikum angemeldet.
Ja.
Dann habe ich in der Zeit meine Wohnung ausgeräumt, einen Untermieter gesucht,
Oh
meine Pferde
nein.
eingeladen und bin mit 3 Koffern und 2 Pferden erst nochmal für den Sommer zu Ben gefahren und von da aus dann nach Ekeskogs weiter.
Wow, wie mutig.
Ja,
Wie
das war wild. Also
mutig.
das war wild, ich sag's dir.
Weil wow, du wechselst ja das Land. Also
Ja.
richtig
Ja.
krass.
Ja,
Aber
aber das war
warte.
eben mein Traum, ne?
Ja, absolut. Lebe deinen Traum. Also nur ganz kurz, was mir jetzt noch fehlt. Du hast jetzt von Pferden geredet. War das Segovia schon da?
Nee, ich hatte damals noch einen kleinen Trakehner-Mixwallach.
Aha.
Despino und Donny. Auch der
Auch zwei
hatte Magen.
Ds.
Ich sag's dir, der hatte Magen. Auch das wusste keiner. Das war wirklich
Oh
schade.
je. Und
Genau,
der ist mitgekommen.
der ist mitgekommen. Genau, das war ein sehr nettes Pferd, ein sehr schwieriges, aber ein sehr nettes Pferd. Aber der war nie mein Pferd. Also der hat sich nie für mich entschieden. Der wollte immer eine kleine Blondine haben. Das hättest du mal sehen sollen. Das habe ich so noch nie erlebt. Wirklich. Kein Witz. Wenn ich hatte eine Schülerin bei mir in Bochum, die war ein bisschen kleiner als du. Ansonsten so deine Statur und sehr blonde Haare. Und sobald die in die Nähe der Reithalle gekommen ist, er hat nur ihre Stimme gehört, hat mein Pferd Herzchen in den Augen gehabt. Und ich konnte davor tanzen, so viel wie ich wollte. War total
Wirklich?
egal. Und dieses Erlebnis hatte ich, also es war tatsächlich nicht personenbezogen, sondern blondinenbezogen. Das Erlebnis hatte ich also öfters mit ihm und
Lustig.
genau. Und irgendwann, Jahre später, 10 Jahre später, wir waren war relativ lange zusammen, hat er sich in eine Praktikantin von mir verliebt, die diese Kriterien erfüllt hat. Die Praktikantin hat sich zurück verliebt und dann habe ich gesagt, ich möchte dieser Liebe nicht im Weg stehen.
Mai, Mai. Donny hat er geheißen. Na, der Donny seine
Genau.
Blondine gehabt.
Genau, und der Donny hat immer noch seine Blondine und die sind immer noch sehr glücklich
Ach, wie
zusammen.
schön.
Ja, der
Ja,
pensioniert jetzt halt
manchmal.
nicht mehr so viel, aber die sind sehr glücklich zusammen.
Ja, Mai. Manchmal, es muss ja auch matchen und es muss ja auch eine Love Story dann werden. Ja, und das kann man nicht erzwingen. Ja, manchmal ist es so. Okay, das heißt, du bist mit beiden dann zu Hanna gefahren. Und
Genau.
wie war es dann dort? Also, weiß ich nicht, wie lang warst du dort oder wann kam denn jetzt Segovia? Kam die dort?
Ich habe Segovia auf Gotland kennengelernt. Das war
Wirklich?
eins von Hannas Rettungsprojekten. Hanna hat ja ein sehr großes Herz.
Ja.
Ein sehr großes Herz. Und das führte dazu, dass Hanna eine relativ große Menge an Pferden gesammelt hatte.
Okay. Aber gibt es in Gotland so
Und
viele Pferde?
ach, wenn man sucht, dann findet man.
Verstehe. Ja.
Und ich glaube, als ich eingezogen bin bei Hanna, hatte sie 36 Pferde, was natürlich deutlich zu viel war, auch zum selber
Ja.
reiten.
Ja. Wow.
Ja.
36. Na,
Ja, genau.
da warst du
Das war ein
dringend
bisschen zu viel.
notwendig, ja.
Da war ich dringend notwendig und dann habe ich tatsächlich, ich war etwas über 3 Jahre da und dann habe ich tatsächlich jeden Tag zu Beginn 18 Pferde geritten. Wir haben dann halb-halb gemacht und nach Feierabend meine eigenen. Und ich sag dir, man lernt sehr viel, man wird sehr effektiv.
Naja, sicherlich. Das, erstens das und zweitens sammelst du ja wahnsinnig viele Erfahrungen
Ja,
durch die verschiedenen
genau.
Pferde. Also das ist ja wirklich, da sammelst du die Erfahrung, die Bente auf einer anderen Weise gesammelt hat, hast du dann dort auch viel gesammelt, ja, weil du einfach viele verschiedene Pferde geritten und
Ja.
trainiert hast, ja.
Genau.
Das
Richtig.
heißt, Segovia hast du dann dort gefunden und verliebt.
Die habe ich da gefunden. Genau, das war dann meine große Liebe. Wir haben uns, sie hat mich, die Prinzessin, die hatte aber auch so unglaublich lange weiße Wimpern, wenn die dir in die Augen geguckt hat und die konnte es, sie macht es immer so.
Ach, wie schön, so richtig Prinzessin.
Da war es um mich geschehen, da ging nichts mehr. Aber es war
Mai.
natürlich erstmal ein Trainingspferd und ja, hatte natürlich auch eine Geschichte. Alle Pferde, die bei Hanna auf dem Hof landen, landen da nicht, weil das besonders gute Pferde sind, sondern weil die meistens von irgendwo weg müssen und kein Zuhause haben. Und dann dürfen die erstmal nach Ekeskogs ziehen, bis sie ein Zuhause finden. Und ja.
Das hat sie bei dir gefunden, ja.
Genau.
Aber damals gab es ja Equidemia ja noch nicht, oder?
Nee, damals gab es Akademie noch nicht. Damals.
Jetzt bist du ja auch nicht mehr in Schweden, sondern bist du in Norwegen.
Ja.
Wie bitte bist du jetzt dann von Schweden nach Norwegen gekommen?
Ja, jetzt wird es sehr wild. Ich habe relativ am Ende, ich bin ja tatsächlich auch, als ich bei Hanna war, immer noch zu Bent ins Praktikum gefahren, jeden Sommer.
Wow.
Genau.
Aber das ist das nicht extrem weit?
Ja, ist ein bisschen weiter als aus Deutschland. Also 13,
Okay.
14 Stunden müsste du fahren.
13, 14 Stunden. Gut, du warst aber auch relativ lang dort, du warst ja mehrere Monate dort,
Genau.
gell? Ja.
Genau, das hat sich dann auch gelohnt.
Ja.
Ja, das war ganz schön. Also, das musste dann irgendwann aufhören, als ich aus Gotland dann meinen eigenen Hof hatte. Da ging das natürlich nicht mehr, dass der Betrieb irgendwie brach liegt, ne? Für x Monate, da ging das leider dann nicht mehr. Da habe ich das, glaube ich, noch einmal gemacht. Einen Sommer habe ich das noch gemacht, als ich aus Gotland wieder nach Deutschland gekommen bin.
Ah,
Und
du
dann
warst
ging
in,
das nicht
Entschuldigung, du
mehr.
warst bis von Gotland zurück nach Deutschland. Dann hast du deinen eigenen Hof
Da hatte ich, nee, ich
gegründet.
hab nicht gekauft, ich habe einen halben Hof gepachtet.
Okay, verstehe. Und dann bist du nochmal zur Band gefahren, logisch. Aber das ging ja dann
Genau, und
nicht mehr
da habe
so
ich dann noch
oft, weil
einen,
du.
aber das ging halt nicht mehr, weil, ne, also wenn man halt einen Hof hat und einen Betrieb und da stehen Pferde und die wollen was essen und die wollen einen sauberen Hintern haben, dann muss das eben auch gemacht werden. Das ist relativ simpel. Und Praktikanten oder Stallmitarbeiter wollen das auch nicht machen, wenn der Chef nicht da ist. Also
Ja, vor allem nicht für 3 Monate. Also, weißt du, das geht
eben.
nicht. Das geht
Ja,
nicht.
das geht dann einfach
Also
nicht. Und
zwischen
da war
10 Tage
dann
mal Urlaub.
irgendwann vorbei, mit Praktikanten, mit Praktikantenleben. Wobei ich jedes Mal, wenn ich eine Anzeige online sehe, nochmal kurz überlege, ob ich vielleicht nochmal, ob ich es nochmal
Ah, da
versuchen
juckt's
soll.
noch mal, gell?
Ja, der juckt es nochmal, aber das ist halt, irgendwann ist die Zeit einfach vorbei. Und dann habe ich, als ich den Vertrag für den Hof in Deutschland schon unterschrieben hatte, also in meinem letzten Sommer auf Gotland, bin ich aus Dänemark zurückgekommen und mein jetziger Ehemann saß schon in der Reithalle und hat damals als Monatsschüler auf uns gewartet, auf mich gewartet. Ich sollte ihn unterrichten. Die deutsche Bahn hat
Nein.
mal wieder eigene Sachen gemacht. Genau, die ist dann nämlich einfach nicht gefahren. Musste in Hamburg bei McDonald's übernachten. Das war auch irgendwie, das war ganz wild.
Okay.
Und bin dann ziemlich erschöpft nach Hause gekommen, also nach Schweden gekommen und habe da meinen Mann getroffen.
Lustig. Okay, warte. Du hast den Vertrag in Deutschland unterschrieben gehabt, kommst vom
Genau, ein
Band
paar Tage
zurück.
vorher.
Verstehe. Dann triffst du dort deinen zukünftigen Mann. Es beginnt eine Beziehung, man verliebt sich, wie auch immer, aber du bist dann zurück nach Deutschland oder bist du, hast du
Ja,
dann
klar, ich
dort.
hatte ja einen Vertrag. Klar.
Und dann hattet ihr dann eine Fernbeziehung von Norwegen
Ja,
nach
ja.
Deutsch?
Das ist ja dann auch, das entwickelt sich dann ja immer anders, als man so denkt.
Wow.
Das war ja erstmal ein Sommerflirt, hatten wir so gedacht. Und dann, ja, ist das so, wie das ist. Man vermisst sich, man möchte sich gerne wiedersehen. Das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir eigentlich beide nicht damit gerechnet, dass die Beziehung das überlebt, wenn ich nach Deutschland ziehe und er in Tromsø lebt. Und hat sie aber.
Sie aber, wie man
Hat sie
sieht.
aber. Hat sie aber. Und irgendwann sagte mein Ex-Freund, jetziger Ehemann, sagte irgendwann zu mir, es ist eigentlich total verrückt, was wir hier machen, aber wie schön wäre es, wenn es funktionieren würde. So irgendwie so, ne?
Oh.
Es kann überhaupt nicht klappen, aber wie schön wäre es, wenn es das würde. Tja.
Und jetzt bist du in Tromsø.
Genau, und ja, auch schon einige Jahre. Genau, schon auch schon einige Jahre.
Ja, wie lange hattest du dann den Hof? Also wie lange hat das gedauert, bis ihr dann beschlossen habt, dass ihr jetzt, dass du eigentlich wieder mal das Land wechselst und in den Norden ziehst?
5 Jahre ungefähr.
5 Jahre. Du hattest 5 Jahre den eigenen Hof in Deutschland und bist echt? Oh, cool, habe ich auch nicht gewusst. In meinem Kopf war das so, dass du von Schweden nach Norwegen gegangen bist. Okay, cool. Das heißt, ihr habt 5 Jahre lang eine Fernbeziehung gehabt, so auf die Distanz. Krass.
Naja, ich habe halt immer gesagt, egal wohin, aber nicht da. Also nicht so weit nördlich, bitte. Während
Wieso?
mein Liebster hier sehr tief verwurzelt ist. Naja, du musst es so vorstellen, ich habe ja nun zu dem Zeitpunkt schon viele Jahre mein Geschäft aufgebaut. Und das Geschäft war damals hauptsächlich Berittpferde. Das war ja noch vor online. Das war hauptsächlich Berittpferde und das war hauptsächlich Wochenendkurse. Und wenn es einen Ort gibt, der wirklich ungünstig angebunden ist von den Verkehrsverbindungen für Wochenendkurse, das ist Tromsø.
Das ist Tromsø.
Das ist Tromsø. Das heißt also, das, was ich bis dahin gemacht habe, und ich habe die Woche hat 52 Jahre, ich habe 48 Kurse im Jahr gegeben.
Wahnsinn.
Manchmal mehr, weil ich dann Doppelkurse gegeben habe. Und das hat angefangen, als ich auf Gotland war und hat sich dann ja weiter aufgebaut. Also ich habe eine unglaubliche Schlachtzahl an Kursen und an Schülern gemacht. Ich hatte immer 10 Brittpferde im Stall stehen und
Boah.
habe immer irgendwie 5, 6 Wochen Schüler da gehabt. Das heißt, das ging wirklich, ne? Das war sehr gut durchgetaktet, das war sehr gut organisiert. Und wir hatten eine wirklich schöne Zeit miteinander, auch mit den Schülern. Und das lässt man nicht so einfach hinter sich.
Das ist klar.
Das lässt
Das
man
ist
nicht so
klar.
einfach hinter sich. Und ich habe natürlich auch nach Möglichkeiten gesucht, dass, wenn ich den Ort nochmal wechseln sollte, das weiterzumachen. Und deswegen fiel mir der Weg nach Tromsø dann tatsächlich schwer. Und dann ist es auch da manchmal so, wie das Schicksal so spielt. Ich hatte dann versucht, um auch mehr Freiraum zu kriegen, mehr reisen zu können, auch an den Wochenenden freier zu sein, habe ich den Ort nochmal gewechselt, habe meinen eigenen Hof aufgegeben, habe eine Unterpacht, eine Untermiete genommen auf einer anderen Anlage. Und das war eine ziemliche Katastrophe. Das ist ziemlich schnell in die Hose gegangen. Das war eine wirklich anstrengende, schwere Zeit für mich. Denn ich bin da eingezogen und dann war eigentlich klar, dass sie nicht genug Geld zur Verfügung hatten, um Futter zu kaufen.
Ach Gott.
Ach, das war so eine richtige Katastrophe, wie man sich das so im Buche vorstellt. Und da ging alles schief, was so schief gehen kann. Und ich habe dann relativ schnell die Pferde nochmal umgestallt, habe die Brittpferde nach Hause geschickt, habe meine eigenen Pferde nochmal umgestallt auf eine private Anlage. Und das war dann so der Moment, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, also ich würde jetzt was kaufen, mit ihm oder ohne ihm, aber ich würde jetzt was kaufen, das meine ich nochmal.
Wow.
Ne? So, das meine ich nochmal. Und dann haben wir gesagt, also wenn wir das wirklich, wirklich machen wollen und wenn wir dann Norwegen machen wollen, dann wäre jetzt ein guter Moment. Ja, das haben wir dann gemacht.
Absolut. War es vor
Genau.
Corona, oder?
Das war kurz vor Corona, genau. 2018 bin ich hier runtergezogen. Auch da wieder
Wow.
der traditionelle Weg über Lindegard, über Bend.
Wirklich, na klar. Nochmal ein Praktikum, oder?
Ja, nee, ich bin dann als Wochenschülerin, glaube ich, 3 Wochen da gewesen.
Oh, ja, klar. Also wenn
Genau,
schon, das liegt ja am
wenn
Weg
schon, da muss ich,
sozusagen.
das liegt tatsächlich ja schon auf dem Weg. Und dann hat man die ersten 10 Stunden Fahrt schon mal hinter sich gehabt. Die Pferde können sich erholen. Die sind an einem gewohnten Ort, an dem die schon oft waren. Ich habe meine Pferde selber nach Norwegen gefahren. Die sind an einem gewohnten Ort, wo die schon oft waren. Die Fährverbindung von Oslo nach Dänemark rüber ist ziemlich gut. Die hat mein Mann dann genommen und hat
Okay.
mich dann da mit dem Auto abgeholt. Und dann sind wir zusammen einige Wochen durch Skandinavien gefahren, haben Kollegen besucht.
Oh mein Gott, das ist so abenteuerlich.
Ja, haben Kollegen besucht, sind dann überall noch ein paar Tage geblieben, haben einige sehr liebe Kollegen besucht. Ich habe dann noch ein bisschen Unterricht unterwegs genommen und gegeben, ne? So,
Wow.
beides. Und es war eine sehr schöne Fahrt, eine sehr organische Reise irgendwie, wo wir dann am Ende des Tages in unserem neuen Zuhause angekommen sind. Und ich sage ja mal so, wir sind losgefahren, mein Freund, ich und meine Pferde und angekommen sind wir als Familie. Und das war schon genau richtig so. Da hatte
Oh wow.
die Seele hatte Zeit mitzureisen.
Das
So,
glaube ich dir sofort.
ne? Das war sehr
Das
schön.
glaube ich dir sofort, wenn man auch dieses Abenteuer dann gemeinsam teilt
Genau.
und sich neu entdeckt, ja, und das Land und einfach so ankommen. Ja,
Ja,
schön.
ja.
Und
Genau.
dann ging es los mit dem Online-Business. Oder
Gitti, das kam später, genau, das kam, ja, aber dann ging es los mit dem Online-Business. Ich habe schon sehr lange Online-Unterricht angeboten gehabt, schon seit Gotland.
okay.
Das wollte nur keiner.
Ja, da,
Ne?
ehrlich gesagt, da hat Corona ein bisschen in die Hände gespielt, oder?
Genau, und dann kam das später. Aber ich glaube, wenn wir klug sind, dann würde ich sagen, let's wrap it up here for tonight. Wir reden schon über eine Stunde. Und ich kann jetzt mindestens noch mal eine Stunde weiter erzählen. Und
Okay.
da würde ich vorschlagen, machen wir eine zweite Folge raus.
Dann machen wir eine zweite Folge draus. Finde ich gut.
Genau,
Finde ich
machen
gut. Dann danke, dass wir jetzt heute deine Karriere, kann man ja so
wir.
sagen, deine
Genau,
Karriere,
ja.
deinen Lebensweg, deinen Pferdemädchenweg, ja, bis dorthin begleiten durften, bis du in deinem jetzigen Zuhause angekommen bist.
Ja, genau. Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich
Und
drauf.
Equidemia machen wir das nächste Mal. Ich
Equidemia
freue
machen
mich
wir das
auch.
nächste Mal. Bis bald. Gut.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.